Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute auf Josua wieder. Nach der Advents- und Weihnachtspause kehren wir zu unserer Reihe zur biblischen Heilsgeschichte zurück. Josua 10 bis 21 schauen wir im groben Überblick an und lesen zum Einstieg Josua 10, die Verse 1 bis 6. Josua 10, 1 bis 6. Und es geschah, als Adonizedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai eingenommen und an ihm den Bann vollstreckt habe, dass er es mit Ai und seinem König ebenso gemacht habe, wie er es mit Jericho und seinem König gemacht hatte, und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten und in ihrer Mitte seien, da fürchteten sie sich sehr. Denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte, ja, es war größer als Ai, und alle seine Männer waren Krieger. Und Adonizedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoham, dem König von Hebron, und zu Piram, dem König von Jarmut, und zu Japhia, dem König von Lachisch, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen, kommt zu mir herauf und helft mir, dass wir Gibeon schlagen. Denn es hat mit Josua und mit den Söhnen Israel Frieden gemacht. Da sammelten sich die fünf Könige der Amoriter und zogen hinauf, der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachisch, der König von Eglon, sie und alle ihr Heerlager, und sie belagerten Gibeon und kämpften gegen die Stadt. Da sandten die Männer von Gibeon zu Josua ins Lager nach Gilgal und ließen sagen, zieh deine Hände nicht ab von deinen Knechten, komm eilends zu uns herauf und rette uns und hilf uns. Denn gegen uns haben sich versammelt alle Könige der Amoriter, die im Gebirge wohnen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, im alten Jahr vor Beginn der Adventszeit hatten wir noch von den Dingen gehört, die da im Einleitungssatz auch hier erwähnt waren, von der Eroberung Jerichos, von der Stadt, von der Sünde Achans, der anschließenden Eroberung der Stadt Ai und der List der Gibeoniter. Angesichts dieser ganzen Ereignisse fuhr ein erneuter Schreck in die Glieder der Amoriter. Denn nach der Niederlage Israels gegen Ai war bei den Kanaanitern sicher Hoffnung aufgekommen, dass sich das Blatt gewendet habe und Israel nun doch besiegt werden könne. Dann aber hat sich der Gott Israels wieder seinem Volk zugewandt. Und sogar die starken Gibeoniter haben das erkannt. In Josua 10, Vers 2 haben wir ja gerade gelesen, denn Gibeon war eine große Stadt wie eine der Königsstädte. Ja, es war größer als Ai und alle seine Männer waren Krieger. Wenn man das so liest, da denkt man augenblicklich an die griechische Stadt Sparta, die ja mit ihren Kämpfern und Kriegern auch berühmt war. Fast so was Ähnliches scheint die Gibeoniter gewesen zu sein. Und wenn sogar eine derart wehrhafte Stadt voll tüchtiger Krieger vor den Israeliten kapituliert, dann sieht die Lage wahrlich nicht rosig aus. Und deshalb wird nun der König von Jerusalem aktiv, Adonizedek. Jerusalem hat vor Gott offenbar schon immer eine besondere geistliche Bedeutung, musste ich denken, als ich das so gelesen habe. Denn schon in 1. Mose 14 haben wir ja in Versen 18 bis 20 den Melchisedek gesehen, den König von Salem, was nach allgemeiner Auffassung ebenfalls Jerusalem meint. Und dieser wird dort ausdrücklich als Priester Gottes des Höchsten bezeichnet. Und wir hatten damals festgestellt, dieser Melchisedek kann auch im Licht des Zeugnisses des Neuen Testaments, Hebräerbrief, niemand anders gewesen sein als Jesus in menschlicher Gestalt. Wie dieser Melchisedek, so sagt Hebräer 7, Vers 3, wie Jesus war Melchisedek ohne Vater und ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester auf immerdar. Eine exakte Beschreibung des Wesens Jesu, das so für niemand uns Bekannten sonst passen kann. Der Name dieses Melchisedek, der Jahrhunderte vor Josua dem Abraham begegnet und ihn segnet, heißt, wenn wir es übersetzen, König der Gerechtigkeit. Melech ist der König und Zedek die Gerechtigkeit. Der König von Jerusalem, jetzt Jahrhunderte später zur Zeit des Josua, heißt Adoni Zedek, Herr der Gerechtigkeit. Adonai, übrigens unser kleiner Bogen an dieser Stelle, was da vorne steht am Kreuz, Kyrios, ist Jesus Christus, bezieht sich direkt auf die hebräische Bezeichnung Adonai, die wir hier im Namen des Adoni Zedek haben. Denn die Juden haben ja aus Ehrfurcht, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, den Namen Jahwe nicht ausgesprochen, haben unter die nicht punktierten, ohne Vokale versehenen Konsonanten die Vokale von Adonai drunter geschrieben und haben immer, wenn der Jahwe-Name im hebräischen Text steht, gelesen Adonai. Und deshalb auch mit einer der Gründe, weshalb das neutestamentliche Bekenntnis Jesus ist der Herr, der Adonai. Schon allein darin steckt natürlich die Identität von Jesus mit Jahwe. Denn Adonai wurde überall da gelesen, wo im Alten Testament Jahwe steht. Also das ist einfach auch nochmal wichtig, um die Brisanz in diesem Namen zu sehen. Da ist Adoni Zedek, hat ebenfalls im Grunde genommen einen messianischen Titel mit drin. Der Herr der Gerechtigkeit. Aber dieser Adoni Zedek kommt jetzt nicht, wie früher Melchisedek, heraus, um Josua zu segnen. Er alarmiert vielmehr vier weitere Könige, um die Stadt Gibeon, die mit den Israeliten Frieden geschlossen hat, anzugreifen. Er ist dem Volk Gottes also eindeutig nicht freundlich, sondern feindselig gesinnt. Wir haben einen eindeutigen Gegensatz zwischen der Einstellung des Melchisedek und des Adonizedek. Und ich habe mich gefragt, ob die Entwicklung Jerusalems von der Zeit des Melchisedek, des wahren Königs der Gerechtigkeit, zur Zeit des Adonizedek, eines angemaßten Herrn der Gerechtigkeit, zugleich eine prophetische Andeutung auf den Christus und den Antichristus ist. Ich vermute, dass es zumindest irgendwo grob in diese Richtung gehen könnte. Die Namen und die Ereignisse, von denen wir gleich hören, deuten jedenfalls auch geistlich Tieferes an. Als Josua von der Belagerung Gibeons hört, zieht er im Eilmarsch mit seinem ganzen Kriegsvolk über Nacht von Gilgal herauf zur Hilfe. Gilgal, da etwas nordöstlich von Jericho, magentafarbener Pfeil, Gibeon hier. Insgesamt 40 Kilometer Wegstrecke, wobei noch zusätzlich 1200 Höhenmeter zu überwinden sind. Ähnliche Gewaltmärsche sind in der Geschichte der Kriegsführung im Zusammenhang strategisch entscheidender Situationen gelegentlich bezeugt. Aber nach so einem Gewaltmarsch kommt die Truppe natürlich einigermaßen erschöpft an. Dennoch geht Josua unmittelbar zum Überraschungsangriff über. Also offensichtlich haben die noch irgendwo am Tag zuvor die Nachricht von Gibeon erhalten, eilt uns zu Hilfe und sofort ruft Josua die Mannen zusammen. Das Lager ist ja beieinander um die Stiftshütte, die sind einigermaßen kompakt beieinander. Die müssen nicht erst irgendwo aus verschiedenen Landesteilen mobilisiert werden. Und dann geht's im Gewaltmarsch, teilweise wahrscheinlich sogar im Dauerlauftempo, hinauf nach Gibeon ins Gebirge Juda. Und sofort, kaum dort angekommen, setzt Josua zum Überraschungsangriff an und der Herr selbst greift auf mehrfache Weise in dieses Kampfgeschehen ein. Wir lesen dann Vers 10, der Herr aber verwirrte sie, nämlich die Feinde vor Israel. Und damit nicht genug, er warf große Steine vom Himmel auf sie herab, sodass sie umkamen. Es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die Söhne Israels mit dem Schwert umbrachten, sagt Vers 11. Also Gott hat mehr zum Sieg beigetragen, in jeder Hinsicht, als die Israeliten selbst. Dennoch, kommen wir am Schluss nochmal drauf, müssen sie dabei sein. Der Herr tut's nicht ohne sie. Die dürfen nicht unten in Gilgal in ihren Zelten auf den Bärenfällen liegen und sich's gut gehen lassen, während der Herr für sie die Schlachten schlägt. Die müssen schon im Gewaltmarsch erstmal an den Orten des Geschehens ihre Waffen dabei haben und selber mitkämpfen. Und auch damit noch nicht genug, um diesen wichtigen Sieg über die Feinde vollkommen zu machen, spricht Josua zum Herrn und dann vor den Augen des ganzen Volkes: Sonne, stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerächt hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag lang. Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen so gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. Die nächstliegende Erklärung für dieses Wunder dürfte sein, dass tatsächlich der Herr in dieser Zeit die Erdrotation verlangsamt hat. Darauf deutet die Formulierung hin, die Sonne beeilte sich nicht unterzugehen. Das heißt, sie zögerte den Untergang hinaus. Sie blieb nicht stehen, wie man es dem anderen Formulierung entnehmen würde, sondern sie verlangsamte ihren Lauf. Aber die Ausleger gehen schon davon aus, dass es wohl insgesamt ein 2x24-Stunden-Tag draus wurde, dass sich der gesamte Tag um 24 Stunden wohl verlängert hat. Auch in anderen Kulturen gibt es interessanterweise Berichte von einem sehr langen Tag und auf der anderen Seite der Erdhalbkugel, wo es der Nacht ist, auch von einer sehr langen Nacht entsprechenderweise, die mit diesem Tag des Josua identisch sein könnten. Dreifach greift der Herr also selbst ein für sein Volk. Er verwirrt sie, die Feinde, er wirft mit großen Hagelsteinen auf sie und er hält auf das Wort des Josua hin den Lauf der Sonne und des Mondes einen ganzen Tag lang auf, damit die Feinde sich nicht im Schutz der hereinbrechenden Nacht aus dem Staub machen können, sondern eine absolut vernichtende Niederlage erleiden. Und ich denke, nicht nur im Namen des Adonizedek, sondern auch in der Vehemenz, mit der Gott selbst Krieg gegen ihn führt und sein Bündnis. Denn der Adonizedek ist ja der Urheber dieses Angriffs auf Gideon gewesen, sehe ich eine tiefere geistliche Bedeutung. Es ist schon interessant und wird ja auch betont, ein einmaliges Ereignis, dass Gott um diesem Adonizedek und seinen Leuten eine absolut vernichtende Niederlage zuzufügen, dieses gewaltige Wunder tut, dass die Sonne und der Mond ihren Lauf verlangsamen. Am Ende werden die fünf Könige, die konnten sich trotzdem erstmal in Sicherheit bringen, einschließlich des Adonizedek gefangen und getötet, und zwar bei Makkeda. Wir sehen da nochmal, von da unten, Gilgal kamen sie hochmarschiert, Gibeon, Ajalon und hier Makkeda, dort in einer Höhle, haben sie sich verkrochen, werden aber aufgespürt, werden getötet und ihre Leichen werden in diese Höhle geworfen. Im Anschluss erobert dann Josua den Süden, wie wir sehen, hier runter Libna, Lachisch, Eglon, Hebron, Debir. Und dann kehrt er mit seiner Armee nach Gilgal zurück. Der gewaltige Sieg des Josua über diese Könige des Südens spricht sich in Windeseile auch in den Norden herum und löst dort sofort hektische Betriebsamkeit aus. Der König von Hazor, da oben, oberhalb des See Genezareth, nah am Hulesee. Wir sehen, gerade war der Josua hier, von der Schlacht von Jericho gegen Ai und so weiter wieder zurück, dann hier runter und jetzt wieder zurück und jetzt muss er schon da hoch. Denn da gibt es da oben Unruhe. Der König von Hazor mobilisiert zahlreiche Könige des Nordens. Sie ziehen aus, so berichtet Josua 11, Vers 4, so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, sowie sehr viele Pferde und Wagen, also Kampfwagen. Sie lagern miteinander am Wasser Merom, dürfte der heutige Hulesee sein, der kleine See nördlich des See Genezareth, und da warten sie auf das Heer der Israeliten. Vermutlich kam ihnen Josua wieder ein Stück weit zuvor. Es ist davon auszugehen, dass sie sich dort gesammelt haben und dann weiter dem Josua entgegenziehen wollten. Aber als der Josua das alles hört, ist er schon unterwegs und auch blitzartig da. Die Israeliten schlagen ihre Feinde bis hinauf nach Sidon. Da sehen wir Tyros und Sidon liegt noch weiter im Norden. Relativ kurz und knapp bekommen wir hier nach der Eroberung von Jericho und Ai in zwei Kapiteln mitgeteilt, wie Josua zunächst den Süden und dann den Norden des verheißenen Landes einnimmt. Überall wird der Bann vollzogen, denn das verheißene Land ist ja ausgesondert für Gott und sein Volk. Und kein satanisches Heidentum darf hier noch Platz haben. Das Volk Gottes soll sich konsequent, ohne Wenn und Aber, von allem Widergöttlichen trennen und fernhalten und absondern. Am Ende von Kapitel 11 wird auch noch berichtet, dass Josua die riesenhaften Enakiter ausrottete. Außer im Philisterland Gaza, Gat, Ashdod blieben welche übrig. Da kommt später auch der Goliath her, ein paar hundert Jahre später. Kapitel 12 listet dann nochmal im Detail auf, welche Könige Josua besiegte, kann man bei Interesse zu Hause lesen. In Kapitel 11, Vers 23, nach dem Sieg über die Könige im Norden und über die Enakiter, lesen wir: Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Und ich dachte, wie schön wär's, wenn es auch über unserem Land heute und in Zukunft heißen könnte: Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Rund 70 Jahre durften wir im Frieden leben. Aber nun hat unsere eigene Regierung verschiedene Arten des Kriegs in unser Land importiert. Wenn ihr im Internet mal unterwegs seid und mitbekommt, was uns die öffentlichen Medien, Funk und Fernsehen und Zeitungen alles nicht berichten, liebe Geschwister, muss einem Angst und Bange werden. Es herrschen ethnokriegerische Szenen auf deutschen Straßen und Plätzen, Amas. Und wenn der Herr nicht eingreift, ist das erst der Anfang und wir gehen besonders in Deutschland sehr, sehr trüben und gefährlichen Zeiten entgegen. Beten wir, dass der Herr auch uns noch einmal eine Zeit der Ruhe vom Krieg in Deutschland und Europa schenkt. Kapitel 13 setzt dann ein mit der Feststellung: Als nun Josua alt und hochbetagt war, hört sich eigentlich so an, als seien nun Jahrzehnte vergangen zwischen diesem und den vorigen Kapiteln. Das ist nicht der Fall. Da sehen wir Josua 14, die Verse 7 und 10. Dort geht es nämlich um das Erbteil des Kaleb. Der Kaleb war, wir erinnern uns, mit Josua der zweite von den 12 Kundschaftern, die Mose vom Süden zur Erkundung des Landes Kanaan ausgeschickt hatte. 2 von 12, die dem Herrn vertrauten und sich von den mächtigen Städten der Kananiter, ihren gewaltigen Waffen und ihren riesenhaften Bewohnern nicht haben schrecken lassen. Kaleb ruft das in Erinnerung in Vers 7, Kapitel 14 und sagt: Damals war ich 40 Jahre alt. Und in Vers 10 sagt er: Seither sind 45 Jahre vergangen, jetzt bin ich 85. Da von diesen vergangenen 45 Jahren Israel aber rund 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist, können seit der Überquerung des Jordan, der Eroberung Jerichos, kaum mehr als 5 Jahre vergangen sein. Auch seit dem Amtsantritt des Josua nicht. Und da Josua nach Kapitel 24, 29 im Alter von 110 Jahren stirbt, nimmt Walwort an, dass er hier mindestens 100 Jahre alt war. Das heißt, Josua hat irgendwo im Alter zwischen 90 und 95 erst sein Amt als Nachfolger des Mose angetreten. War mir eigentlich auch nicht so bewusst. Da lernt man doch immer noch was dazu und staunt, wie der Herr auch alte Männer noch gebrauchen kann. In Kapitel 15, Vers 13 folgende wird dann berichtet, wie Kaleb Hebron einnimmt. Was wir vorhin im Schnelldurchgang gesehen haben, haben wir vielleicht nicht mehr alle ganz im Kopf. Wenn doch, dann stutzen wir: Moment mal, hat denn der Josua nicht mit Lachisch, Libna, Debir auch Hebron eingenommen? Scheint in der Tat eine gewisse Spannung zu diesem Bericht zu sein, wonach Hebron doch damals schon eingenommen wurde. Es gibt aber mindestens 3 mögliche Erklärungen dafür. Entweder, was die Bibel oft macht, wir haben in Kapitel 10 eine zusammenfassende Vorschau. Die kurz zusammengefasst Ereignisse berichtet, die zum Teil auch erst später geschehen sind. Also die Eroberung Hebrons mit diesen Ereignissen zusammen berichtet, obwohl sie erst später geschah. Oder umgekehrt, Kapitel 15 wird rückblickend etwas berichtet, was schon im Zusammenhang der früheren Eroberung des Südens geschehen ist. Oder, dritte Möglichkeit, die hält William McDaniel für wahrscheinlich, dass Hebron zweimal erobert werden musste, weil Josua zog mit seiner Truppe ja wieder mit der Hauptstreitmacht nach Gilgal, dann in den Norden und in dieser Zeit umliegende Kananiter Hebron wieder zurückerobert haben. Das ist ja auch immer eine Geschichte der Feldzüge. Es genügt nicht, Gebiete und Städte zu erobern, man muss sie auch halten können. Alle drei Möglichkeiten halte ich für denkbar. Im Blick auf Jerusalem, das nördlich von Hebron liegt, gibt uns Josua Vers 15, Kapitel 15, Vers 16 den wichtigen Hinweis. Aber die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, konnten die Söhne Juda nicht vertreiben. Und die Jebusiter wohnen zusammen mit den Söhnen Juda in Jerusalem bis zum heutigen Tag. Erstens wird also festgehalten, wir kennen das ja auch, Jerusalem wird erst später zur Zeit des David erobert, noch Jahrhunderte später. Bis zum heutigen Tag, dieser Kommentar kommt öfter vor und wird in der Auslegung oft als eine längere Zeit später eingefügte Randnotiz betrachtet. Ist im Blick auf die Datierung der Heiligen Schrift recht interessant, denn die Bibelkritik sagt, dass die fünf Bücher Mose irgendwann mal nach der babylonischen Gefangenschaft, irgendwann im 6. Jahrhundert, 500 rum, irgend sowas geschrieben worden wären. Wenn aber drin steht, bis zum heutigen Tag und unter David Jerusalem erobert wurde, dann gilt das ja nicht mehr. Dann muss dieser Bericht bzw. die spätere Randnotiz vor der Zeit des König David gemacht worden sein. Nur so eine kleine Randbemerkung. Auch in anderen Teilen des Landes hatten die Israeliten bei weitem nicht alles erobert. Mit seinen beiden großen Kriegszügen, die wir gesehen haben in den Süden und dann in den Norden, hatte Josua zwar wichtige Teile des Gebiets im verheißenen Land eingenommen, aber bei weitem noch nicht alles. Und so stellt Gott Josua 13, Vers 1 fest, du bist alt geworden und hochbetagt, aber sehr viel Land ist noch übrig, das in Besitz genommen werden muss. Es ist Ruhe eingekehrt, aber im Volk Gottes darf auch nicht zu früh zu viel Ruhe einkehren. Ja? Es muss auch noch was getan werden. Von Schihor, sagt die Bibel, vom Bach Ägyptens, möglicherweise hier so ein Trockental, hinauf, die ganze Mittelmeerküste, große Teile, wo die Philister wohnten, bis an die Hänge des Gebirges Juda und so weiter, oben Jezreel-Ebene, ganz oben hier, Golanhöhen, Hermon, Jordan-Ebene entsprechend runter. Überall saßen noch nicht eingenommene Gebiete, Kananiter und so weiter. Und auch innerhalb der eroberten Gebiete haben sich Kananiter weiter gehalten. Im klaren Widerspruch zum göttlichen Befehl wurde damit der Same für den späteren Götzendienst und den Abfall des Volkes Gottes gelegt. Überall, wo Gemeinde Jesu, wo das Volk Gottes nachlässig wird, in der Trennung von der Sünde, ist der Keim des Untergangs gelegt. Wo das Volk Gottes nicht klar Schiff macht und Gottlosigkeit und Heidentum und Nachlässigkeiten in seiner Mitte duldet. Als das Erbteil an die Josefsstämme Ephraim und Manasse verteilt wird, beschweren sich diese. Manasse war zwar ein großes Gebiet zugeteilt worden. Wir sehen, die hatten der halbe Stamm Manasse ja schon im Ostjordanland einiges. Jetzt haben sie hier noch einiges gekriegt. Reicht ihnen immer noch nicht. Sie kommen zu Josua, die Männer von Manasse, und sagen, wir sind ein zahlreiches Volk. Wir brauchen mehr Land. Die haben doch schon eine Menge. Wo liegt das Problem? In den Gebirgen wohnen teilweise noch die Rephaiter, die zu den Riesen gehören. Ebenso sitzen, wie wir schon gehört haben, in den Ebenen von Jezreel am Mittelmeer, überall hier, also im Gebirge, um Megiddo, Jezreel und hier am Jordan entlang und am Mittelmeer hier auch, sitzen überall noch die Kananiter und Philister. Josua beeindruckt der Einwand von Manasse überhaupt nicht. Seine Antwort ist, wenn du ein zahlreiches Volk bist, dann steig in den Wald hinauf und rode für dich im Land der Perisiter und der Rephaiter, weil dir das Gebirge Ephraim zu eng ist. Dann nimm halt das verheißene Land ein und beklag dich nicht, mach deinen Job. Ja. Roden meint in diesem Fall sicher erobern auch. Bevor man im Feindesland roden kann, muss man die Feinde vertrieben und besiegt haben. Und er sagt weiter, du bist ein zahlreiches Volk und hast große Kraft, denn du wirst die Kananiter vertreiben, auch wenn sie eiserne Wagen haben, auch wenn sie stark sind. Wie kann Josua das sagen? Du wirst sie vertreiben, obwohl die doch so stark sind. Ganz einfach, weil er die Verheißung Gottes hat. Das ist ja unser Thema, Gottes Verheißung garantiert den Sieg. Gottes Verheißung garantiert den Sieg. Gott hat früher schon ganz genau beschrieben, wie weit er die Grenzen für sein Volk gesteckt hat. Und er hat die Zusage gegeben, innerhalb dieser Grenzen soll niemand euch widerstehen können. Denn ich habe dieses Land in eure Hand gegeben. Und in Josua 13 hatte der Herr im Blick auf die noch nicht besiegten Feinde im Land Kanaan nochmal ausdrücklich bestätigt, ich selbst werde sie vor den Söhnen Israel vertreiben. Nur verlose das Land für Israel als Erbteil, wie ich dir befohlen habe. Und nun verteile dieses Land als Erbteil unter die 9 Stämme und den halben Stamm Manasse. Wir sagen ja, man soll das Fell des Bären erst zerteilen, wenn er erlegt ist. Hier ist der Bär zwar erst zur Hälfte erlegt, trotzdem soll Josua schon das ganze Feld zerteilen. Denn der Herr gibt die Verheißung, dass der Bär falls ganz erlegt wird. Deshalb kann man hier ausnahmsweise schon mal vorgreifend verteilen, was man noch gar nicht wirklich in Besitz genommen hat. Auf der Grundlage der Verheißung Gottes. Wir sehen hier wieder zwei ganz wichtige geistliche Prinzipien. Das erste, das zugleich ja Thema unserer heutigen Predigt ist, Gottes Verheißung garantiert den Sieg. Wo Gott uns seine Verheißung gegeben hat, wo wir uns im Rahmen seiner Verheißung bewegen, kann nichts und niemand unseren Sieg aufhalten oder verhindern. Allerdings ist Vorsicht geboten. Vor allem Schwärmer neigen dazu, dass auch in Gebieten in Anspruch zu nehmen, für die sie keine Verheißung haben. Das kann ins Auge gehen. Es gilt nur im Rahmen der Verheißung. Zwar hilft Gott auch außerhalb der Verheißung häufig zum Sieg, aber wir können uns darauf eben nicht zwingend verlassen. Wenn wir uns also in einem Bereich bewegen, für den wir keine ausdrückliche Verheißung vom Herrn haben, können wir nicht so unerschrocken und siegessicher voranschreiten wie innerhalb der Verheißung. Das müssen wir immer im Auge haben. Da ist Vorsicht geboten, Sorgfalt, Weisheit. Und wenn wir heute etwa für unser Volk beten, dass uns der Herr noch einmal eine rechtstreue und wahrhaftige Regierung schenken möge, die Herrschaft des Unrechts beendet durch eine Regierung, die ihren Amtseid ernst nimmt und das Wohl des Volkes sucht und es nicht zugrunde richtet wie diese Regierung, dann müssen wir natürlich fragen, haben wir eine Verheißung dafür? Und solange unser Volk nicht auf breiter Front umkehrt, zum Vertrauen auf den lebendigen Gott und ihm wieder gehorcht, werden wir keine Verheißung dafür haben. Wir beten trotzdem und lassen hoffentlich nicht nach. Aber wir wissen nicht, weil wir keine Verheißung haben, was der Herr genau auf diese Gebete hin tun wird. Es kann sehr gut sein, dass er unser Volk weiter den Bach runtergehen lässt, bis es jämmerlich in einigen Jahren zugrunde geht. Wir wissen es nicht. Das zweite Prinzip, in der Regel vollbringt der Herr den Sieg nicht ohne unser Mittun. Die Israeliten müssen selbst losziehen. Sie müssen selbst kämpfen. Sie müssen ihre Angst vor den mächtigen Kananitern und ihren furchteinflößenden Kampfwagen überwinden im Vertrauen auf den Herrn. Und das gilt auch für uns. Wir können nicht zu Hause sitzen und warten, bis der Herr Wachstum der Gemeinde schenkt und diese oder jene Aufgaben für uns erledigt. Wir müssen mit unserem Hintern selbst immer wieder aus dem Sessel hochkommen. Das Entscheidende tut der Herr. Aber er tut's in der Regel eben nicht ohne unser Mittun. Und er will uns ganz dabei haben. Nicht halblebig, so ein bisschen Einsatz nebenher mit dem kleinen Finger der linken Hand. Vollmacht und Halblebigkeit passen nicht zusammen. Bei der Niederlage von Ai war ich damals auf diesen Aspekt nicht eingegangen. Die meisten Ausleger und Prediger legen beim Kampf um Ai, wo Israel erstmal was auf die Mütze kriegt, den Hauptaugenmerk auf diesen Aspekt. Denn vielleicht, wenn ihr die Geschichte in Erinnerung habt, Sünde Achans, bevor die Geschichte bereinigt ist, erster Angriff auf Ai, wen schickt Josua hin? Ein paar tausend, ich glaube 3000 Mann. War vorher ein Kundschafter ausgesandt, die sagen, Ai ist nicht so schlimm, da reichen ein paar Mann. Und da dürfte schon der Wurm drin sein. Man meint, ein Teil des Volkes kann es richten, aber Gott will immer alle dabei haben. Normalerweise. Gibt Ausnahmen. Und dann kriegen sie einen auf die Mütze, weil sie gemeint haben, sie könnten an einen Teil des Volkes die Aufgabe delegieren. Als dann die Sünde Achans ausgeräumt ist, sagt Gott, alle sollen hin. Ich will alle dabei haben. Nicht ein paar, alle, das ganze Volk. Ist meines Erachtens nur ein Nebenaspekt, deshalb bin ich damals in der Predigt über Ai nicht darauf eingegangen. Den Hauptaspekt sehe ich nicht darin, dass nicht alle dabei waren, sondern dass der Herr nicht dabei war. Aber das schließt das andere nicht aus. Auch für uns gilt, es reicht nicht, wenn ein paar ans Werk gehen. Das Werk muss von allen getragen sein. Die einen haben noch Kraft und legen praktisch Hand an, die anderen sind älter und beten, aber jeder tut, was er kann. Jeder. In Israel gab es auch solche, die sich lieber auf dem ausruhten, was schon erreicht war, als den Auftrag Gottes zu Ende zu führen. Scharf kritisiert Josua deshalb seine Leute, nachdem sie das Zelt der Begegnung in Silo aufgeschlagen haben. Denn 7 Stämme haben ihr Erbteil immer noch nicht aufgeteilt und in Besitz genommen. Wir sehen, wie zögerlich sie letztlich ans Werk gegangen sind. Denn eigentlich genau genommen, dadurch, dass Ephraim und Manasse geteilt sind, waren es dann auch wieder 12. Aber das heißt, 5 haben ihr Erbteil angefangen in Besitz zu nehmen, 7 haben bisher noch gar nicht wirklich, sind noch gar nicht in die Gänge gekommen. Und ich denke gerade, auch im Volk Gottes ist oft eine große Trägheit. Wir sehen es ja bei den Jüngern genauso. Was hat Jesus ihnen an Himmelfahrt gesagt? Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Was haben die Jünger getan? Die sind in Jerusalem sitzen geblieben, bis der Herr ihnen auf verschiedene Weise mächtig in den Hintern tritt. Und das hat dann wehgetan mit der Verfolgung, dass der Jakobus getötet werden musste, der Petrus in Gefangenschaft geraten ist. Man darf wohl davon ausgehen, es waren göttliche Mittel, die nötig waren, um die Jünger in die Gänge zu kriegen. Wenn das nicht passiert wäre, wenn nicht in Jerusalem, ich sage es mal ganz drastisch zugespitzt, wenn nicht in Jerusalem die Verfolgung der Apostel begonnen hätte, würden die heute dort noch sitzen. Der Herr musste die selber im Prinzip mit Gewalt erstmal da raustreiben, in die Gänge kriegen. Und Josua mahnt, wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, euer Gott, eurer Väter euch gegeben hat, Josua 18, Vers 3. Er sagt ihnen, das erledigt der Herr nicht für euch. Ihr müsst schon selbst hingehen. Und auch für uns ist die Frage, nehmen wir die Herausforderungen und Aufgaben an, an die der Herr uns gestellt hat. Und da, wo sich Gottes Volk und seine Gemeinde ganz ans Werk macht und nicht auf halbem Wege stehen bleibt, da gilt, was wir dann Josua 21, Vers 44 folgender lesen. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihnen geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von allen den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hat. Alles traf ein. Es gilt natürlich nur für den Rahmen. Wir dürfen da Ausleger machen, da wieder schnell den Fehler, dass sie das jetzt auf ganz Israel beziehen. Als hätte Israel schon alles eingenommen, als wäre rundum Frieden. Wahrscheinlich war es nicht ganz so. Es gilt für den Bereich, wo Israel in den Worten, in der Verheißung, im Vertrauen und Gehorsam gelebt hat. Da gelten diese Verse. Und wo wir ganz dem Herrn nachfolgen, dürfen auch wir ganz auf seine Verheißungen trauen. Das wollen wir tun. Amen.